HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Durch den vergangenen Sonnensommer haben die Bauern eine extrem magere Weizenernte eingefahren. Das unter anderem in Deutschland wichtigste Getreide ist damit knapp geworden.
Aufgrund der großen Nachfrage nach Fleisch und tierischen Produkten nehmen bereits heute etwa 35% der Getreideproduktion den Umweg über den Tiermarkt.
In diesem Agrarjahr, das vom vergangenen bis zum kommenden Sommer reicht, werden wahrscheinlich knapp 30 Millionen Tonnen Getreide mehr verbraucht als geerntet.
Es ist absurd, wenn man nur an Ertragssteigerungen denkt, um die Welternährungsproblematik zu lösen, wenn gleichzeitig ein Drittel bis die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen werden.
Die Tiere sollen kein Futter mehr bekommen, das dem Menschen als Nahrung dienen könnte. Denn wenn der Mensch die Pflanzen erst an das Tier verfüttert und dann das Fleisch isst, gehen auf diesem Weg viele wertvolle Kalorien verloren.
Wir müssen nicht kein Fleisch mehr essen. Wenn wir jetzt auf die Hälfte Fleisch gingen, das ist schon drastisch, aber machbar, würde ich sagen.
Das ist das erste Mal, dass eine wissenschaftliche Studie Gesundheit und Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln verbindet. Und bemerkenswert ist, dass, wenn wir uns gesund ernähren, nur für uns selbst, dass wir dann schon die Hälfte der Auswirkungen der Nahrungsmittelproduktion auf den Klimawandel verhindern würden.
Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt wird die weltweite Getreideernte nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Geschätzte 30 Millionen Tonnen fehlen, so die Meldung der UN-Welternährungsorganisation in Rom, der FAO. Aber was steckt hinter dieser Nachricht? Droht eine neue Hungersnot? Wird das Brot teurer? Angeblich ist für die nächsten Jahre genügend Getreide eingelagert, um den Ernteausfall auszugleichen. Wo lagert das eigentlich und in wessen Besitz? Wie oft darf die Ernte geringer ausfallen, als der Verbrauch ist, bis man sich doch große Sorgen machen muss? Und was ist mit der wachsenden Weltbevölkerung und ihrem Getreidebedarf? Während der Weizen größtenteils für die menschliche Ernährung angebaut wird, sieht das beim Mais oder Raps ja anders aus. Daraus wird oft Tierfutter oder Biodiesel. Eine veränderte Subventionspolitik könnte entscheidend dazu beitragen, dass landwirtschaftliche Flächen auch tatsächlich für Landwirtschaft genutzt würden, um Menschen zu ernähren. Was sollen wir also anfangen mit der Meldung von der schlechten Getreideernte? Weizen bei die Fische, die Geschichte einer Meldung, so haben wir den Tag heute überschrieben. Wenn man sich diese Nachricht von der geringen Ernte und dem Getreidebedarf, der nicht gedeckt werden kann, genauer anschaut, dann landet man unweigerlich in China. Die Meldung beruht auf neuen Zahlen aus China. Denn in China ist die Bevölkerung schon gewachsen und auch die Kornproduktion ist tatsächlich angestiegen. Aber die Chinesen essen immer mehr Fleisch und das führt zu einem hohen Anstieg des Bedarfs an Getreide als Futtermittel. Simone Pott von der Welthungerhilfe, sie kennt die Hintergründe zu der Meldung von der nicht ausreichenden Getreideernte. Frau Pott, die Chinesen mussten die Zahlen den Gegebenheiten anpassen, denn die alten Zahlen zum Getreideverbrauch stammten noch aus dem Jahr 2007. Was sagen denn nun die aktuellen Zahlen der Volksrepublik China, die sie im Herbst vorgelegt haben?
Also es ist so, die Chinesen legen alle 10 Jahre Zahlen vor. Das ist natürlich ein langer Zeitraum bei einem Land, was so schnell wächst wie China und wo sich auch das Ernährungsverhalten so ändert. Die neuesten Zahlen sind von 2018 und deshalb wurden die Prognosen jetzt von der FAO nochmal angepasst. Das heißt, sowohl der Verbrauch wurde angepasst, als auch die Produktion wurde angepasst. Da muss man sagen, das sind natürlich Prognosen, denn die Ernten in 2019 sind ja in Europa noch gar nicht gelaufen. Da ist ja erst die Aussaat sozusagen erfolgt im letzten Jahr. Die FAO selbst beschreibt ihren Bericht als, dass es alles im Gleichgewicht ist. Also diese Zahl von 30 Millionen Tonnen wird von der FAO jetzt nicht als so eingeschätzt, als dass sie Alarm schlagen muss. Das muss man mal dazu sagen. Und es ist natürlich so, in China ist ein Markt bzw. ein Land, was sich verändert. 10 Jahre ist eine lange Zeit und die Ernährungsgewohnheiten in China ändern sich und damit steigt natürlich auch der Verbrauch von Mais, was natürlich als Futtergetreide vor allen Dingen genutzt wird für den Fleischkonsum.
Also die FAO sagt, diese Prognose, dass 30 Millionen Tonnen fehlen, das ist jetzt nicht wirklich besorgniserregend. Kann man das denn allein auf die Zahlen aus China beziehen oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
Also die größte Veränderung ist durch China, aber auch für Russland gab es ein paar Anpassungen der Zahlen. Das heißt, diese Prognosen basieren ja immer auf Zahlen, die in den Jahren davor gesammelt worden sind. Also wie viele Menschen gibt es, wie hoch ist der Verbrauch, was wird an Futtergetreide benötigt, wie waren die Ernten der letzten Jahre. Und da ist natürlich China mit dieser Bevölkerung macht natürlich schon eine enorme Veränderung in solchen Prognosen aus.
In China wird ja sehr viel eingelagert. Die Hälfte der globalen Weizenvorräte lagert in China und außerdem auch 2/3 der Maisbestände. Dabei wird in China ja hauptsächlich Reis gegessen, denkt man jedenfalls. Wofür lagert China so viel Weizen und Mais ein?
Also auch in China ist der Verbrauch von Weizen und Mais gestiegen. Der Mais wird vor allen Dingen benutzt als Futtergetreide. Das heißt, die Chinesen lagern auch viel ein, um unabhängig bei der Produktion ihrer Tiere zu sein. Mhm. Und Weizen wird natürlich in China übrigens seit Jahrhunderten auch benutzt als Luxusgut, nämlich Brot herzustellen und auch Getränke herzustellen. Und die Chinesen haben auch einen höheren Bedarf an besseren Weizen. Also da geht es nicht nur um Massenproduktion, sondern auch um Weizen mit einer höheren Qualität.
Wofür brauchen gerade die Chinesen diesen Weizen mit höherer Qualität?
Ja, auch um besseres Brot herzustellen. Also es geht ja darum, ist ja in vielen Ländern so, wenn der Konsum steigt, wenn die Löhne steigen, wenn es mehr Bedarf nach Luxusgütern gibt, dann will man eben nicht ein Einheitsbrot, sondern man möchte ein Brot, was abgestuft ist. Das Croissant und das französische Baguette, aber gleichzeitig auch noch ein Weizenmischbrot. Und das ist natürlich diese Vielfalt, die dann natürlich gesucht wird. Dafür braucht man auch eine höhere Qualität der Weizensorten.
Also Klasse statt Masse. Ein Land, das seinen Eigenbedarf schon länger nicht mehr decken kann und das wegen des hohen Bevölkerungswachstums in Zukunft erst recht nicht mehr können wird, ist Ägypten. Ägypten ist der größte Weizenimporteur. Wenn jetzt die Preise anziehen, weil Getreide knapper wird, wie hart trifft das ein Land wie Ägypten?
Also ein Land wie Ägypten ist davon enorm betroffen, denn Brot ist dort Grundnahrungsmittel und wird ja seit Jahren subventioniert. Und die Revolten im arabischen Raum haben ja auch viel mit den Brotpreisen zu tun. Wenn Brotpreise steigen, wenn Spritpreise steigen, dann geht die Bevölkerung auf die Straße. Ägypten importiert einen Großteil seines Bedarfs, zum Beispiel aus Frankreich, aber auch USA und Russland und der Ukraine und kann das gar nicht alleine produzieren. Und eine Preissteigerung, also wenn diese Prognosen sich bestätigen und wirklich zu wenig produziert wird für das, was gebraucht wird und die Preise damit steigen, hat natürlich Ägypten ein Riesenproblem, weil ein Großteil der Brotpreise sind ja subventioniert. Das sind ja keine echten Preise.
Ja, die sind ja staatlich gelenkt, diese Brotpreise. Da gibt es ein besonderes, sehr günstiges Brot, für das man sich auch registrieren lassen muss. Wie sieht es in anderen Entwicklungsländern aus?
Also wir haben zum Beispiel jetzt im südöstlichen Afrika das Problem, dass nach dem Zyklon Idai große Teile zum Beispiel in Mosambik, in Malawi, aber auch in Simbabwe landwirtschaftlichen Flächen verloren gegangen sind. Allein in Mosambik sind es etwa 700.000 Hektar. Das heißt, in diesen Ländern werden die Ernteerträge in diesem Jahr wahrscheinlich dramatisch sinken und die Menschen werden abhängig sein von Nahrungsmittelimporten beziehungsweise Nahrungsmittelverteilung.
Das wird die Spirale weiter anheizen, ja. Aus Sicht der Welthungerhilfe, was soll uns diese Meldung sagen, dass die Getreideernte im letzten Jahr geringer war als der Bedarf?
Es sagt zwei Sachen. Das eine ist, wir brauchen bessere Anbaumethoden, die auf die Klimaveränderung eingehen. Das ist zum einen klimaresistentes Saatgut, dürreresistentes Saatgut, aber auch verbesserte Bewässerungsmethoden. Und das andere sagt ganz klar, wir müssen den Fleischkonsum weltweit reduzieren, denn dieses Getreide wird ja vor allen Dingen benutzt, um Tiere zu füttern und nicht um sozusagen als Getreide in die Nahrungskette zu kommen. Wir brauchen einfach zu viel Getreide, zu viele Flächen, um damit Tiere zu füttern.
Simone Pott von der Welthungerhilfe, danke für die Informationen und danke, dass Sie trotz Bahnpanne das Gespräch noch möglich gemacht haben. Lagerung von Getreide spielt nicht nur in China, sondern auch bei uns eine große Rolle, denn der Mensch produziert nach wie vor gerne auf Vorrat. Schließlich gehört die gute Lagerfähigkeit zu den ganz großen Vorteilen von Getreide. Weizen, Mais, Reis, Hirse haben nicht nur hohe Nährwerte, sondern eben auch gute Lagereigenschaften. Aber Lager ist nicht gleich Lager. Man muss da unterscheiden zwischen einer Vorratshaltung, die ein Land betreibt für Notzeiten, und Lagerhaltung, die marktrelevant ist. Klaus-Dieter Schumacher ist Berater für Unternehmen in der Agrarwirtschaft mit langjähriger Erfahrung im internationalen Agrarhandel. Schönen guten Abend, Herr Schumacher.
Guten Abend, Frau Renk.
Wenn wir hören, dass noch genügend Getreide eingelagert ist, um den Ernteausfall des letzten Jahres auszugleichen, von welchen Lagern sprechen wir da?
Das sind vor allen Dingen die Landwirte, die nach wie vor Getreide aus der letzten Ernte bei sich auf den Höfen zu lagern haben. Das sind aber auch genauso Händler, die natürlich dazwischen stecken, und Verarbeitungsbetriebe, Mehlmühlen, Mischfutterhersteller, die ganze Kette, die halt Getreide letzten Endes dann verarbeitet, bevor Nahrungsmittel daraus entstehen.
Also das ist die Lagerung bei den Bauern. In Deutschland existieren rund 100 Lager für Getreide an ganz verschiedenen Orten, die gut abgeschottet sind gegen Schädlinge, wohltemperiert. Diese Lagerung von Weizen, Hafer und Roggen, die lassen wir uns rund 15 Millionen Euro pro Jahr kosten als Staat. Aber das sind Bestände für schlechte Zeiten. Ne? Das ist die Bundesreserve, die kommt nicht auf den Markt.
Richtig, das ist die Bundesreserve, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Im Grunde genommen seit der Gründung der Bundesrepublik, wo der Staat für Notsituationen vorsorgt, vor allen Dingen halt Babynahrung, Hinleger hineinnimmt, aber auch Getreide, das halt entsprechend zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden kann. Hafer, Weizen, Gerste, Roggen. Das ist aber wirklich nicht ein Bestand, der jeden Tag marktrelevant ist, sondern wirklich für diese Notsituationen vorrätig gehalten wird.
Und da gibt es, glaube ich, auch ziemlich Kritik an dieser Lagerhaltung, weil die nicht mehr so sonderlich sinnvoll erscheint. Haben wir diese Vorräte überhaupt schon mal angetastet?
Nein, sie werden natürlich immer umgeschlagen. Das heißt, bei Weizen werden sie nach 5 bis 7 Jahren, werden die Bestände verkauft, damit halt keine Qualitätsverluste entstehen, und dann wird wieder neu angekauft. Und daher kommen auch ein Gutteil der Kosten, weil der Weizen, der dann so lange gelagert hat, oder anderes Getreide, schon in der Qualität dann nachlässt und entsprechend billiger vermarktet wird. Ob das auf Dauer sinnvoll ist, so ein System, ist wirklich zu hinterfragen, weil wir halt viele private Lagerhalter haben, die so etwas günstiger machen können und vielleicht genauso gut und nachhaltig machen können.
Gucken wir auf die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die in ihren Prognosen jetzt davon ausgeht, dass die Lagerbestände erheblich schrumpfen. Da sind jetzt aber die marktrelevanten Lagerbestände gemeint, wenn die Bauern also weniger auf Lager haben. Das dürfte ja jetzt der Fall sein nach der nicht so guten Ernte. Was passiert jetzt?
Ja, jetzt sind wir davon abhängig, wie immer. Landwirtschaft ist eine naturabhängige Produktion. Wie wird das Wetter in den nächsten Monaten? Und im Moment deutet alles darauf hin, dass wir eine gute Ernte bekommen in 2019, beziehungsweise auch in 2020, wenn wir an die südliche Halbkugel der Erde denken. Und dass wir dann in einigen Bereichen, zumindest beim Weizen, die Bestände auch wieder auffüllen werden, erhöhen werden. Anders sieht es aus bei Mais. Dort werden wir einen weiteren Rückgang der Bestände haben, der vor allem, das hat Frau Pott gerade gesagt, durch die steigende Nachfrage nach Mais, insbesondere für die Verfütterung an Tiere, gebraucht wird. Wir sind dabei, in 2019/20 einen Rekordverbrauch an Getreide insgesamt zu realisieren.
Wenn wir auf die Herausforderungen der Zukunft schauen, auch mit deutlich mehr Menschen, die satt werden müssen, welche langfristigen Planungen gibt es denn da?
Ich bin da sehr bei Frau Pott, die ja gesagt hat, wir brauchen bessere Anbaumethoden, wir brauchen besseres standortangepasstes Saatgut, wir brauchen vor allem auch einen angepassten Pflanzenschutz. Wir verlieren in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern immer noch zwischen 15% und 20% der Ernte, weil die Mengen nicht richtig gelagert werden. Wir verlieren einen ähnlichen Prozentsatz durch fehlenden Pflanzenschutz und dieses müssen wir vor allem auch in Angriff nehmen. Neben den besseren Anbaumethoden müssen wir auch bessere Lagerhaltung schaffen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Mhm.
Welche Rolle spielt da, dass immer mehr produziert wird, damit Tiere gefüttert werden?
Das ist natürlich der Treiber der Nachfrage. Wenn Sie sich das über die letzten 30 Jahre angucken, dann ist der direkte menschliche Verbrauch von Getreide auch stark gestiegen, natürlich simpel, weil wir mehr Menschen auf der Erde sind. Aber fast 60% des Nachfragezuwachses geht in die tierische Produktion und 40% etwa in die direkte menschliche Ernährung, also Mehl, Nudeln und so weiter.
Ja.
Das wird auch eine Entwicklung sein, die anhalten wird, was wir halt außerhalb den wohlhabenden industrialisierten Ländern beobachten, ist halt immer dann, wenn die Menschen etwas mehr Einkommen haben, verwenden sie das für die Veränderung ihrer Verzehrsgewohnheiten. Und das heißt, sie fangen an, Fleisch und Milchprodukte in größerem Umfang zu verzehren. Das bleibt die Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte.
Na, das kann man diesen Menschen ja auch nicht verdenken. Richtig. Was hören Sie denn aus den Agrarunternehmen, die Sie beraten? Welche Sorgen machen die sich für die Zukunft? Welche Probleme wollen Sie lösen?
Was wir wirklich brauchen, ist einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir eine innovative Weiterentwicklung der Landwirtschaft brauchen. Dass das in einer nachhaltigen Wirtschaftsweise passieren muss, steht dabei außer Frage. Aber wir brauchen, um die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um rund 60% steigern zu können, das sind die Zahlen der FAO, wie Sie die Entwicklung für die Nachfrage nach Lebensmitteln sehen, brauchen wir Innovationen, brauchen wir technischen Fortschritt in vielen Bereichen und wir brauchen ganz viel Forschung, um angepasste Lösungen für viele Entwicklungs- und Schwellenländer zu finden.
Das heißt, das haben wir alles noch nicht.
Das haben wir zu einem Teil, aber wir machen noch nicht genug aus meiner Sicht. Wir müssen mehr in Forschung investieren und wir müssen vor allen Dingen die bei uns manchmal vorherrschende Angst vor Innovationen und technologischem Fortschritt abbauen. Wir brauchen ihn in der Agrarwirtschaft ganz dringend.
Klaus-Dieter Schumacher, Berater für Unternehmen in der Agrarwirtschaft. Danke Ihnen. Erinnern Sie sich an Robinson Crusoe? Der musste sich auf seiner einsamen Insel ganz selbst versorgen und hatte, wen erstaunt es, große Lust auf Brot. Der Anbau von Getreide war allerdings mühevoll.
Gegen Ende Dezember, in der zweiten Herbstzeit des Jahres, heimste ich dann mein Korn ein. Da mir bei dieser Arbeit der Mangel einer Sichel oder Sense sehr fühlbar wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als mir, so gut es ging, eine solche aus einem der breiten Säbel anzufertigen, die ich unter den Waffen aus meinem Schiffe gerettet hatte. Übrigens war meine erste Ernte nur mäßig, und das Schneiden derselben machte mir daher keine große Mühe. Ich vollzog es auf meine besondere Weise, indem ich nur die Ähren abschnitt und sie in einem großen Korb, den ich mir geflochten, nach Hause brachte. Dann entkörnte ich sie mit den Händen und gewann dabei nach meinem Überschlag, ich musste nur mit dem Auge schätzen, da ich kein Maß hatte, nur etwa 2 Scheffel Reis und über 2,5 Scheffel Gerste. Trotzdem diente diese Ernte mir zur großen Ermutigung, da ich hoffte, mir nun mit Gottes Hilfe in Zukunft auch Brot verschaffen zu können. Dabei zeigten sich aber neue Schwierigkeiten. Ich wusste nämlich weder, wie ich das Korn zerquetschen und Mehl daraus bereiten, noch wie ich dieses von der Kleie reinigen solle, und ebenso wenig, wie ich dann aus dem Mehl Brotteig gewinnen und diesen backen könne. Diese Zweifel, vereint mit dem Wunsche, einen reichlichen Vorrat zu besitzen, um für meinen künftigen Unterhalt Sorge zu tragen, veranlassten mich, die jetzige Ernte noch nicht anzugreifen, sondern sie abermals ganz zur Aussaat aufzubewahren.
Weizen bei die Fische, die Geschichte einer Meldung, HR2 Kultur der Tag. Spekulationsgeschäfte mit Lebensmitteln haben keinen guten Ruf. Das Geschäft mit dem Hunger gilt als moralisch verwerflich, was aber offensichtlich kaum jemanden davon abhält, solche Geschäfte zu machen. Gerade nach der Finanzkrise hat man nach neuen Märkten gesucht und sie im Getreidehandel gefunden. So tummeln sich an der weltgrößten Getreidebörse in Chicago nur etwa ein Drittel Agrarhändler und zwei Drittel Investoren. Experten gehen davon aus, dass etwa 70% des Weizenhandels reine Spekulationsgeschäfte sind. Wie funktioniert der Handel? Wer profitiert und wie ist die aktuelle Entwicklung nach dem teilweise schlechten Erntejahr 2018? Boris Kern hat nachgefragt.
Das Geschäft mit Getreide ist komplex. Die Einflüsse auf Preis und Handel sind vielfältig. Wie Automobilaktien und Devisen wird auch Getreide an Börsen gehandelt. Die weltweit wichtigsten sind die Warenterminbörsen in Chicago und Paris. In Deutschland ist die Hamburger Börse der wichtigste Handelsplatz für Getreide. Und an den Börsen entstehen die Marktpreise für das Getreide. Diese Preise hängen, wie auf fast allen anderen Märkten auch, entscheidend von Angebot und Nachfrage ab.
Was bestimmt das Angebot an Getreide? In erster Linie natürlich das Wetter. Ist das Wetter positiv, wird die Getreideernte gut ausfallen und der Handel kann ausreichend Mengen dem Markt zur Verfügung stellen.
Erklärt Guido Sedler. Er ist Getreidemarktexperte beim Deutschen Raiffeisenverband in Berlin. Und er sagt, auch der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel spielen eine wichtige Rolle. Bestimmen sie doch auch die Menge und die Qualität einer Ernte. Die Nachfrageseite auf dem Getreidemarkt hängt dabei von ganz anderen Einflüssen ab.
Die Nachfrage bestimmt sich natürlich einmal durch die allgemeine Bevölkerungsentwicklung weltweit. Wir werden immer mehr Menschen, wir werden immer mehr konsumieren müssen. Dann spielt natürlich auch die Frage der Wohlstandsentwicklung in Drittländern eine Rolle. Haben die Menschen dort mehr Geld? Sind sie in der Lage, auch höher veredelte Produkte nachzufragen?
Angebot und Nachfrage haben einen direkten Einfluss auf die Börsenpreise und somit auch auf die Getreidepreise für die Verbraucher. Im vergangenen Sommer beispielsweise als Folge der dürrebedingten Ausfälle in ganz Europa sind die Getreidepreise an der Warenterminbörse in Paris kurzfristig stark angestiegen, bis zu 30% im Vergleich zum Vorjahr. Nicht nur die Bestimmung von Angebot und Nachfrage ist komplex, auch der Handel mit Getreide kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Zum einen können Landwirte direkt in der Ernte anliefern und dann einen Festpreis mit dem Händler oder der Genossenschaft aushandeln. Eine andere Möglichkeit?
Sein Getreide bei einer Genossenschaft anzuliefern. Dort gibt es oft Erzeugergemeinschaften und dann gibt es am Ende einen Poolpreis. Der wird dann im September, Oktober, manchmal auch Anfang November festgelegt und zu diesem Preis wird dann abgerechnet.
Erklärt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Und dieser Preis leitet sich von den Börsennotierungen in Chicago und Paris ab. Von diesem System des Getreidehandels profitieren Erzeuger, Händler und Konsumenten gleichermaßen. In Jahren, in denen sehr viel Getreide geerntet wird, sinken hier zunächst die Preise. Allerdings profitieren die Landwirte dann vom Export. Sie können ihr Getreide dann in Regionen verkaufen, in denen die Ernte nicht so gut ausgefallen ist. In Dürrejahren kann umgekehrt Getreide importiert werden. Davon profitieren dann die Verbraucher, weil die Preise nicht ganz so stark steigen.
Und so ein Dürrejahr, das gab es im letzten Jahr, in der letzten Ernteperiode. Und die Welternährungsorganisation FAO hat bekannt gegeben, dass die Getreideernte eben nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt. Das schauen wir uns genauer an hier in HR2 Kultur. Martin Banse ist Leiter des Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums zum Beispiel darüber, wie sich internationaler Wettbewerb und die Energiewende auf die Lebensmittelpreise auswirken, also auch auf die Welternährung. Guten Abend, Herr Banse.
Guten Abend, Frau Renk.
Wenn man sich diese Meldung anschaut, dann stößt man auch darauf, dass es einen internationalen Getreiderat abgibt, der Preisprognosen macht. Welche Aufgaben hat dieser Rat und wer sitzt da drin?
Also dieser Rat ist eine sogenannte Intergovernmental Organization. Da gibt es einige von. Im Grunde genommen ist es wie eine UN-Einrichtung organisiert mit Statuten, die sich sehr eng an den UN-Statuten orientieren. Und die wird finanziert von den jeweiligen Mitgliedsländern, die zurzeit 28 Mitgliedsländer im Internationalen Getreiderat sind, finanziert wird das ungefähr zur Hälfte durch Europäische Union, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die USA.
Wenn man sich anschaut, was der Getreiderat aktuell veröffentlicht hat, dann steht da eine recht hohe Erwartung an das nächste Erntejahr, insbesondere bei Weizen. Da ist von der Lücke des letzten Jahres aus der Meldung der letzten Tage gar nicht so viel zu sehen.
Ja, wie diese Lücke sozusagen oder diese Meldung zur Lücke dann sich fortgesetzt hat in den Medien, das weiß ich jetzt auch nicht so genau nachzuvollziehen. Aber ich würde sagen, wir müssen einfach mal konstatieren, dass wir in den letzten Jahren auf internationalen Getreidemärkten eigentlich wirklich super Ernten eingefahren haben. Wir haben 5-mal hintereinander Steigerungen im Getreideangebot verzeichnen können und haben eigentlich auch seit 7 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der Lagerbestände im Getreidebereich. Das sieht ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Getreidearten aus, aber eigentlich ist also diese Meldung, dass jetzt zu erwarten ist, dass in diesem Jahr das Angebot geringer ausfallen wird als die Nachfrage und dass es somit ein Defizit auf Weltmärkten gibt und dann muss man erwarten, dass die Preise ganz schnell in die Höhe schießen. Das ist eigentlich etwas, was sich wahrscheinlich aufgrund unserer guten Lagerbestände, vor allen Dingen im Bereich von Weizen und Mais, am Ende gar nicht so als Riesensturm ergeben wird. Es wird da eher mit einem Sturm im Wasserglas zu rechnen sein.
Wir haben ja auch schon gehört, dass es sich hauptsächlich auf Zahlen aus China bezieht und diese Zahlen mussten dringend angepasst werden, weil die letzten aus dem Jahr 2007 stammten.
Ja, also China ist insofern da auch das Zünglein an der Waage und eine große unbekannte Größe in diesen ganzen Arbeiten, die zum Beispiel vom Weltgetreiderat, die im Grunde genommen als Selbstverpflichtung hat, die Transparenz auf Märkten zu erhöhen, den Handel fördern und im Grunde genommen als eine Organisation, die jetzt keinem einzelnen Land verpflichtet ist, hier Gutes zu tun, dass Weltgetreidemärkte funktionieren. Und einer der großen Unbekannten ist diese Größe, wie viel Getreide ist denn auf dem Lager? Da kann man es manchen Ländern gar nicht verübeln, dass sie da ein bisschen mogeln oder vielleicht nicht so 100% mit den letzten Zahlen rauskommen. Und eine der völlig unbekannten Größen ist immer die Frage, wie viel liegt denn in China auf dem Lager? Und ich will da nicht sagen, dass die Chinesen hier bewusst eine Verschleierungstaktik fahren. Aber allen ist bekannt, dass die chinesischen Zahlen oftmals wohl sehr weit von den realen Zahlen, die dann in China auf dem Lager liegen, abweichen.
In China hat der Staat wahrscheinlich sogar relativ viel Überblick. In anderen Ländern, das haben wir ja auch schon gehört, ist das anders, weil viele Bauern einfach privat sozusagen einlagern, vielleicht für Zeiten, wo sie das dann teurer verkaufen können.
Also sie hatten ja, also oder das Thema Spekulation ist ja oftmals das, was man mit irgendwelchen Menschen in Verbindung bringt, die sehr weit vom Agrarsektor entfernt sind, die einfach Geld überhaben, auf Deutsch gesagt, und dann fließt das Geld irgendwo schnell in Bereiche, wo es sich gerade mal lohnt. An diesem ganzen Spiel von Angebot und Nachfrage, vor allen Dingen an der verzögerten Angebot, nämlich an Lagerhaltung, da haben die privaten Landwirte in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist ja auch gut so, dass Getreide eingelagert wird in Zeiten, wo viel Getreide am Markt ist, nämlich kurz nach der Ernte, und dass dieses große Angebot erst schrittweise dann auf den Markt gelassen wird und dann hier eine Verzögerung. Das ist das Wunderbare bei Getreide, das ist ein lagerfähiges Gut. Das kann man bei vielen Milchprodukten gar nicht machen. Das ist halt nicht lagerfähig.
Gucken wir mal auf diese Spekulation. Da gibt es 4 große Player im Getreidehandel mit einem Marktanteil von 70% und Geld wird da verdient, weil diese Großen nicht nur mit Mais, Soja, Weizen, Palmöl und Co. handeln, sondern weil diese Konzerne auch noch die Schiffe, Züge, Häfen, Silos, Mühlen und Fabriken besitzen. Geht es da auch neben dem Geldverdienen noch um Welternährung?
Also in jedem Fall geht es um Welternährung. Nochmal zur Korrektur. die haben zwar die Schiffe und die gesamten Anlagen und die Infrastruktur, um Handel zu betreiben. Das ist ja auch furchtbar teuer, weil es wahnsinnige Investitionen erfordert. Aber sie sind nicht die einzelnen Player, die am internationalen Handel an den Börsen aktiv sind. Also sie sind diejenigen, die den physischen Handel mit Getreide durchführen. Aber den virtuellen Handel an Börsen, das machen natürlich auch diese großen Handelshäuser, aber noch ganz andere Einrichtungen und Institutionen. Nur um das kurz klar zu ziehen. Aber die sind im Grunde genommen, der physische Handel ist der Motor in diesem ganzen Geschäft. Denn Sie müssen sich ja auch vorstellen, dass das meiste Getreide, das weltweit angebaut wird, vor Ort auch konsumiert wird. Mhm. Ungefähr 15% des gesamten Getreideangebotes wird über die Weltmeere geschifft. Und da haben diese großen Player, die großen Handelshäuser, eine wichtige Funktion, um nämlich Defizitregionen und Überschussregionen regional auszugleichen und das Getreide dorthin zu bringen, wo es dringend gebraucht wird.
Welche Rolle spielen denn Subventionen in diesem Bereich?
Also der Staat im Allgemeinen hat sich besonders in der Europäischen Union sehr stark aus diesem ganzen Markt Eingriffsbereich zurückgezogen. Die staatliche Intervention, die also selber Leger betreibt und hier Preise im Inland stützt, das ist Politik der 70er und 80er Jahre gewesen und hat immer wieder zu großen Diskussionen und nächtelangen Gesprächen über und Verhandlungen über den Agrarpreis oder vor allen Dingen den Weizenpreis, der hier so als Ankerpreis immer beschrieben wird, geführt. Diese Diskussion ist im Grunde genommen Schnee von gestern, denn im Getreidebereich und auch im Bereich der Ölsaaten spielen Subventionen, die gebunden sind an diese Produkte, überhaupt keine Rolle mehr. Landwirte in Deutschland kriegen Subventionen, ja, aber die sind eher an die Fläche gebunden und nicht so sehr an die Produktion. Und insofern ist der staatliche Einfluss auf den Preis seit 20, 25 Jahren eine alte Geschichte, die vorbei ist.
Vielen Dank für die Einschätzungen. Martin Banse, Leiter des Johann Heinrich von Thünen Instituts. Hören wir nochmal, wie es mit dem Getreideanbau bei Robinson Crusoe vorangeht.
Sodann, als das Korn gesät war, fehlte es mir an einer Ecke. Ich half mir, indem ich über das Land gehend einen großen und schweren Baumzweig nachschleifte und die Erde also mehr kratzte als eckte. Dann brauchte ich, sobald das Korn hervorgewachsen war, gleichfalls, wie schon erwähnt ist, eine Menge von Dingen, um es einzuzäunen, zu schneiden, zu trocknen, einzubringen, zu dreschen, von der Spreu zu trennen und es dann aufzubewahren. Ferner hätte ich auch eine Mühle nötig gehabt, um es zu mahlen, Siebe, um das Mehl zu reinigen, Hefe und Salz, um einen Brotteig daraus zu machen, und einen Backofen, um es zu backen. Trotzdem ich alle diese Dinge entbehrte, war mir das Korn doch von unschätzbarem Vorteil. Die Mühsamkeit und Langwierigkeit der Arbeit hatte, abgesehen davon, dass sie nicht zu ändern war, insofern für mich keine Bedeutung, als ich ja mit meiner Zeit nicht so sparsam zu sein brauchte. Ich hatte einen Teil des Tages für jene Arbeiten ein für allemal bestimmt, und da ich willens war, vorläufig nichts von dem Korn für Brot zu verwenden, so konnte ich während der nächsten 6 Monate meine ganze Tätigkeit und Erfindungsgabe zur Beschaffung von Gerätschaften benutzen, welche für die spätere Verwertung meines Getreides nötig waren.
In Afrika ist der Getreideanbau großes Thema. In Afrika ist auch mit dem größten Bevölkerungszuwachs zu rechnen in den nächsten Jahrzehnten. Und wir haben es gehört am Beispiel Ägyptens, die armen Länder, die armen Menschen trifft es am härtesten, wenn die Getreidepreise steigen. Viele afrikanische Staaten hatten bis in die 80er Jahre Weizen in größerem Umfang produziert, aber Nahrungsmittelhilfeimporte haben dazu geführt, dass es einen Verfall der internationalen Weizenpreise gab, und heute geht ein großer Anteil der deutschen Weizenexporte nach Afrika. In Südafrika, da herrscht noch kein Mangel. Unsere Südafrika-Korrespondentin Jana Gent über Weizen und Mais in Südafrika.
Wer mag ihn nicht, den Geruch frisch gebackener Brötchen? Der strömt auch regelmäßig aus Backöfen in südafrikanischen Supermärkten. Denn Weizen hat hier eine lange Tradition. Der Niederländer Jan van Riebeck brachte die ersten Pflanzen schon im Jahr 1652 ans Kap. 30 Jahre später gab es Weizenproduktion in größerem Stil und nach der Jahrhundertwende konnte man von einem Wirtschaftszweig sprechen. Der Anbau wurde richtiggehend essentiell. Das spätere Südafrika exportierte in alle Welt, denn der nahrhafte Boden und die Regenfälle lassen das Getreide gut gedeihen. Und das bis heute. Südafrika exportiert Weizen nach wie vor. In drei Gebieten wird Weizen angebaut. Jede davon hat ihre eigenen Herausforderungen. In der Provinz Free State, südwestlich von Johannesburg, wird in großem Stil Winterweizen angebaut. Er wird in der Trockenzeit gesät. In Erde, die noch Feuchtigkeit aus dem vorangegangenen Sommer und Herbst gespeichert hat. Im Free State wird auch mit Abstand der meiste Weizen produziert. Aber auch in der Provinz Nordwesten wird das Getreide an vielen Orten angebaut. Hier wächst vor allem Sommerweizen, weil es im Sommer relativ viel regnet. Und am Westkap, um Kapstadt herum, wächst auch Sommerweizen. Dort, wo ein vergleichsweise mediterranes Klima herrscht. So kann quasi das ganze Jahr über irgendwo geerntet werden. Die Mühlen haben viel zu tun und Bäckereien liefern Backwaren und Weißbrot. Denn schließlich gehören Toasts, Kuchen, Muffins, Teigtaschen, Burgerbrötchen oder Pizzateig auch in Südafrika zum Alltag. Aber in den 70er und 80er Jahren wurde Weizenanbau noch in richtig großem Stil betrieben. Die Bauern ernteten so viel, dass sie ein Fünftel der Produktionsmengen exportieren konnten. Die Flächen, auf denen das Getreide angebaut wird, sind im Laufe der Zeit aber immer kleiner geworden und der Anbau geht weiter zurück. Denn Weizen ist in Südafrika nur die Nummer 2 im Getreideanbau. Unumstritten ganz oben auf der Liste steht der Mais. Das ist ein Grundnahrungsmittel in Südafrika und auch in den Nachbarländern. Mit Maismehl wird gekocht und gebacken, der Teig wird zu einem Brot und aus dem Mehl wird Pap gemacht. Keine schmackhafte, aber eine sättigende Beilage zu einer warmen Mahlzeit. Es waren die Portugiesen, die den Mais ins südliche Afrika gebracht haben. Er wird immer noch gern als Gemüse gegessen, aber auch Maisöl wird daraus gemacht, Cornflakes und Tierfutter. Als Biotreibstoff gewinnt er auch seit einigen Jahren an Bedeutung, allerdings nicht in Südafrika selbst. Das Land ganz im Süden des Kontinents ist ohne Zweifel einer der Hauptproduzenten von Mais, aber die Getreideproduktion insgesamt hat einen großen Anteil innerhalb der Landwirtschaft. Mais, Weizen, Zuckerrohr und Sonnenblumen sieht man, wann immer man durchs Land fährt. Grain SA, die Organisation für Getreideproduzenten im Land, schätzt, dass die Flächen, auf denen Weizen angebaut wird, in den nächsten Jahren noch kleiner werden. Der Grund, sagen Wirtschaftsexperten, sind der Klimawandel und finanzieller Druck. Deshalb steuern manche Bauern langsam um und bauen andere Produkte an, Soja zum Beispiel. Aber auf Brot, wenn auch ganz anderes als das, was man in Deutschland kennt, werden die Südafrikaner ganz sicher auch künftig nicht verzichten wollen.
Toast, Kuchen, Brötchen. In Südafrika ist man von einem Mangel entfernt. Man stellt sich auf die veränderten Bedingungen ein. Aber Afrika ist groß. In vielen anderen der 54 afrikanischen Staaten ist die Lage dramatischer, gerade im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung. Ernährung ist ja hochpolitisch. Da, wo die Menschen nicht ausreichend versorgt werden können, drohen soziale Unruhen. Und auch in Afrika setzt sich der Trend fort, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Wenn wir ins Jahr 2050 schauen, dann werden nach den bisherigen Schätzungen von den erwarteten fast 10 Milliarden Menschen 70% in den Städten leben. Und diese Lebensweise wiederum hat Einfluss auf die Ernährung. Schauen wir also, wie es in der größten Volkswirtschaft Afrikas läuft, in Nigeria. Wie sieht es aus mit der Fähigkeit dieser Volkswirtschaft, genug Nahrungsmittel zu erzeugen, um die rasch wachsende Bevölkerung zu ernähren? Da ist der Weizenanbau ein gutes Beispiel. Nigerias Regierung hat die Devise ausgegeben, innerhalb der nächsten 5 Jahre deutlich mehr eigenen Weizen zu produzieren. Unser Korrespondent Jens Borchers schaut auf den guten Plan und die schwierige Umsetzung.
Nackte Zahlen können richtig wehtun. Nigeria produziert pro Jahr etwa 60.000 Tonnen Weizen selbst. Nigeria importiert pro Jahr mehr als 5 Millionen Tonnen Weizen. Kostenpunkt etwa 1 Milliarde Euro. Also lautet die Frage, warum kann ein so riesiges Land wie Nigeria nicht selbst ausreichend Weizen produzieren? Die erste Antwort gibt Audu Ogbe, der Landwirtschaftsminister Nigerias.
The farming population on the average is aged at about 65.
Der Altersdurchschnitt unserer Landwirte liegt bei 65 Jahren. Junge Leute haben keine Lust mehr auf die Schufterei.
Because of the drudgery of the sector.
Landwirtschaft in Nigeria ist in weiten Bereichen Produktion für die eigene Familie, Subsistenzwirtschaft. Wenn ein bisschen was übrig bleibt, dann wird es auf dem Markt verkauft. Weil das alles andere als ein lohnendes Geschäft ist, suchen junge Leute nach anderen Jobs. Die zweite Antwort lautet: Maschinen, Saatgut, Dünger, all das kostet Geld, das die kleinen Bauern oft nicht haben. Kredit bekamen sie so gut wie nie. Keine Bank wollte ihnen Geld leihen. Das heißt, es wurde nicht investiert. Viele Bauern arbeiten beispielsweise bis heute mit Weizensorten, die viel zu wenig Ertrag pro Hektar bringen. Die dritte Antwort lautet Unsicherheit. Die Kämpfe zwischen der Terrormiliz Boko Haram und der staatlichen Armee haben im Nordosten, dort wo Landwirtschaft und Weizenanbau verbreitet sind, Millionen Menschen vertrieben. Ihre Felder wurden zerstört oder liegen in Gebieten, in denen immer noch gekämpft wird. Mittlerweile gibt es auch in Zentralnigeria immer mehr Gewalt. Dort ist es ein Konflikt um Ressourcen zwischen Bauern und nomadischen Viehzüchtern. Generell gilt aber auch, über sehr lange Zeit ist die Landwirtschaft in Nigeria einfach vernachlässigt worden. Weizen wurde teuer importiert. Das fiel auch nicht weiter auf, weil die Deviseneinnahmen aus dem Erdölreichtum des Landes munter sprudelten. Dann fiel der Ölpreis und die Deviseneinnahmen auch. Aber es musste immer noch Weizen importiert werden. Nigerias Regierung versucht seit kurzem gegenzusteuern. Sie fördert die Landwirtschaft, also auch den Weizenanbau. Das Budget für Nigerias Landwirtschaft im Bundeshaushalt liegt bei gerade mal etwa 2% der Gesamtausgaben. Aber Minister Ogbe sagt, wir haben andere Quellen, beispielsweise internationale Entwicklungsbanken. Sie geben uns langfristige Kredite zu niedrigen Zinsen und wir stecken das Geld in die Landwirtschaft. Bauern bekommen Darlehen für Dünger, Saatgut oder Maschinen. Mit dem Geld werden Traktorenpools finanziert, Bewässerungsanlagen oder ähnliches. Bis der eigene Weizenanbau tatsächlich relevante Größenordnungen erreicht hat, werden viele Jahre vergehen. Im vergangenen Jahr stiegen die Weizenimporte nach Nigeria noch einmal an. Davon profitieren bisher vor allem die USA. Von dort kommt nämlich der meiste Weizen nach Nigeria. Aber auch aus Russland und aus Deutschland. Nigeria will seine Weizenimporte bis 2025 um 60% senken. Das ist ziemlich ehrgeizig.
Wie schwierig es ist, eine gute Getreideernte zu erzielen, das hat auch Robinson Crusoe erfahren. Dass es aber mindestens genauso schwierig ist, aus dem geernteten Korn Mehl zu machen fürs Brot, dazu kommen wir jetzt in seinem Bericht von der einsamen Insel.
Meine Gedanken richteten sich zunächst auf einen steinernen Mörser und wie ich mir den verschaffen könnte, um das Korn darin zu zerstampfen. Manchen Tag wendete ich daran, einen Stein ausfindig zu machen, der groß genug zum Aushöhlen und zur Umgestaltung in einen Mörser wäre. Aber ich fand durchaus nur solche, die in dem Felsen festsaßen und die ich auf keinerlei Weise ausgraben und ausschneiden konnte. Nachdem ich sehr viel Zeit mit dem Suchen verloren hatte, gab ich es auf und beschloss, mich nach einem harten Holzklotz umzusehen, den ich auch in der Tat viel leichter fand. Als ich einen, den ich fortzubewegen vermochte, ausgesucht hatte, rundete ich ihn ab und formte ihn an der Außenseite mittels Axt und Hacke. Dann arbeitete ich mit unendlicher Mühe durch Feuer eine Höhlung hinein. Hierauf fertigte ich mir eine große, schwere Keule oder richtiger einen Schlegel von dem sogenannten Eichenholz an und verwahrte beides für die Zeit nach meiner nächsten Ernte, wo ich das Korn zu mahlen oder vielmehr es zu Mehl zu stoßen und dann Brot daraus zu backen gedachte. Da jetzt meine Kornvorräte zuzunehmen begannen, wurde es nötig, auch die Scheunen größer zu bauen. Ich brauchte einen besonderen Raum, um meinen Vorrat aufzuheben, denn das Korn hatte sich in dem Maße vervielfältigt, dass ich ungefähr 20 Scheffel Gerste und ebenso viel oder mehr Reis besaß. Von nun an beschloss ich, aus dem Vollen damit zu wirtschaften, besonders da mein Brot jetzt schon seit einer ganzen Weile völlig aufgezehrt war. Ich nahm mir vor, darauf zu achten, wie viel ich in Zeit von einem Jahre verbrauchen würde, um nur einmal jährlich säen zu müssen. Da sich hierbei ergab, dass die 40 Scheffel Gerste und Reis viel mehr waren, als ich in einem Jahre verzehren konnte, beschloss ich, alle Jahre dieselbe Quantität wie das letzte Mal zu säen, in der Hoffnung, dass dies hinreichen würde, mich reichlich mit Brot und dergleichen zu versorgen.
Weizen ist das Korn der globalisierten Welt. Alle wollen Brot. Inzwischen wird allerdings weltweit mehr Weizen für Pizzateig als für Brot verbraucht. Wenn es um die Welternährung geht, um eine Bevölkerung, die stark anwächst, bis zum Jahr 2050 auf annähernd 10 Milliarden Menschen, dann stellt sich die Frage, ob man diese vielen Menschen satt bekommen kann. Gerade wenn alle Pizza wollen. Forscher arbeiten schon lange daran, zum Beispiel die Ernteerträge zu steigern. Seit 7000 Jahren wird in Mitteleuropa getrieben. Getreide angebaut und der Mensch hat seitdem versucht, durch Kreuzung und Züchtung die Pflanzen zu optimieren. Insbesondere in den letzten Jahren hat man da enorme Fortschritte erzielt. Seit 1970 hat sich die Ertragsdichte bei Weizen verdoppelt, also bei gleicher Ressourcenausnutzung, durch kürzere Reifephasen, kürzere Halme, Resistenzen gegen Krankheiten. Allerdings ist es ein kostspieliges und zeitraubendes Unterfangen, neue Pflanzensorten zu züchten. In Herzogenaurach gibt es Spezialisten.
Hinter der Schiebetür liegt eine andere Welt. Durch Dutzende große Lampen in orangenes Licht getaucht. Und vor allem eines, schön warm.
Wenn man hier drüber schaut, es ist ein Meer von bis zu 400.000 Pflanzen, die hier stehen in zwei Gewächshäusern. Und die werden nachher alle händisch wieder geerntet und kommen dann raus aufs Feld. Da werden sie dann das erste Mal unter natürlichen Bedingungen in der Umwelt quasi dann begutachtet.
Die Gerste soll später mal zum Bierbrauen verwendet werden, erklärt Franziska Wespel. Die Biologin ist bei der Saatzuchtfirma Josef Breun in Herzogenaurach für die Sommergerste zuständig. Seit über 100 Jahren werden in dem mittelständischen Familienunternehmen neue Getreidesorten gezüchtet. 4 Generationen pro Saison, während auf dem Acker natürlicherweise nur eine wachsen würde. Möglich, weil man im Gewächshaus die Jahreszeit ständig auf Sommer schaltet und die Pflanzen mit Nährstoffmangel unter Stress setzt. Die Pflanzen reagieren mit ihrem Notfallprogramm, um die eigene Art zu erhalten. Sie bilden sehr schnell Ähren und damit Samen aus. Das machen sich die Züchter zunutze. Je schneller das reinerbige Saatgut da ist, umso schneller kann auch draußen mit den Feldversuchen begonnen werden. Es geht immer ums Tempo, erklärt Züchterin Franziska Wespel.
Die Sommergerste reist zum Beispiel dann, nachdem sie einmal auf dem Acker gestanden ist, reisen die besten Pflanzen nach Neuseeland über den Winter, um dort nochmal eine komplette Saison zu stehen, selektiert zu werden und dann wieder zurückzukommen.
Die Züchtung heute hat kaum noch etwas mit den Methoden der ersten Saatgutzüchter zu tun. Nicht zuletzt auch, weil die Anforderungen enorm gestiegen sind. Wie? Das zeigt ein Besuch bei der TU München.
Wir sehen, dass die Kulturpflanzen unter dem Klimawandel leiden. Sie sind teilweise extrem im Stress ausgesetzt, stark wechselnden Umweltbedingungen und müssen damit irgendwie zurechtkommen. Und dafür müssen wir die Pflanzen züchterisch fit machen.
Doch was heißt das eigentlich, die Pflanzen fit machen für den Klimawandel? Ganz am Anfang benötigt man erst einmal das passende Ausgangsmaterial für die Züchtung. Das findet man am besten, wenn man die Erbinformationen kennt. Die DNA also so weit entschlüsselt ist, dass man schon im Labor erkennen kann, ob eine Pflanze gut mit Trockenheit, Hitze oder Spätfrösten klarkommt. Und diese Forschungsarbeit passiert direkt gegenüber von Eva Bauers Büro. Der technische Assistent Stefan Schwertfirm zeigt das Prinzip, wie man aus einer Maispflanze die DNA extrahiert. Das ist der erste wichtige Schritt, um dann später am Computer das Genom analysieren zu können. Die DNA aus tausenden Versuchsparzellen werden dann von der Biologin Eva Bauer, ihren Doktoranden und Mitarbeitern untersucht. Womit wir zurück bei der Saatzucht Breuen in Herzogenaurach sind. Züchterin Anja Hahnemann führt in das DNA-Markerlabor der Firma. Hier wartet man stets gespannt auf die Publikationen der TU München und anderer Unis, um mit den Informationen weiterzüchten zu können. Bei der Saatzucht Breuen sind es zum Beispiel Schädlinge, die man durch Zucht in den Griff kriegen will. Denn im immer wärmeren Klima breiten die sich stärker aus, erklärt Anja Hahnemann.
Beim Weizen zum Beispiel, da gibt es eine Krankheit, die wird durch ein Insekt verursacht, die Weizengallmücke.
Für das mittelständische Unternehmen mit seinen gut 50 Mitarbeitern ist dieser Wissenstransfer aus der Forschung in die Wirtschaft sehr wertvoll.
Weil selber diese Forschung zu machen, ganz allein finanziert, das können wir nicht. Dazu brauchen wir immer die Kooperation mit Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Aber da sind wir schon sehr aktiv.
Über Getreidezüchtung in Herzogenaurach, Tobias Kmura. Es sind 5 Punkte, die die Ernährungsprobleme der Welt in Zukunft lösen sollen. Das kann man in einer Serie von National Geographic nachlesen. Stopp des zusätzlichen Flächenverbrauchs, Steigerung der Erträge in den Betrieben, effizientere und nachhaltigere Nutzung von Wasser und Dünger, Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und Stopp der Verschwendung und Vernichtung genießbarer Lebensmittel. Das klingt alles einleuchtend, aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Dr. Wilfried Bommert ist Agrarwissenschaftler vom Institut für Welternährung und Autor von Kein Brot für die Welt. Guten Abend, Herr Bommert.
Guten Abend, Frau Ring.
Nehmen wir mal den Punkt Steigerung der Erträge. Da wurde ja die Entschlüsselung des Weizengenoms als bahnbrechend gefeiert. Kann man mithilfe des Genoms schnellere Züchtungserfolge erzielen?
Wenn man weiß, was auf dem Genom draufsteht, kann man das vielleicht. Aber die Frage ist, in welcher Zeit kann man es? Und die Frage ist auch, weiß man es wirklich ganz genau? Denn die Eigenschaften, um die es geht, Leistungszuwachs, Hitzeresistenz, in der Lage zu sein, Dürre zu ertragen, sind Eigenschaften, die von vielen unterschiedlichen Genen gesteuert werden. Und da habe ich so meine Bedenken, ob man da überhaupt schnell zu einem Ziel kommt.
Ein wichtiger Punkt ist die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten. Nun wissen wir, Verhaltensänderungen, das ist etwas, womit sich der Mensch sehr schwer tut. Wir haben ja auch schon gehört, alle wollen eigentlich Pizza essen. Wie realistisch ist das?
Das fängt an, glaube ich, bei Kindern, denen man wieder erzählen muss, wie wertvoll ein Nahrungsmittel ist. Das müssen sie erleben. Sie müssen mal im Garten gewesen sein und eine Möhre aus dem Boden gezogen haben oder vielleicht auch eine Möhre angebaut haben. Alles hängt davon ab, ob wir unsere Lebensmittel wertschätzen oder nicht. Wenn wir sie wertschätzen, schmeißen wir sie nicht weg. Wenn wir sie nicht wertschätzen, schmeißen wir sie weg. Wir schmeißen 30% dessen, was wir einkaufen als Verbraucher in Deutschland weg. In Amerika ist das viel mehr. In Australien, wo ich gerade herkomme, ist es noch mehr. Das heißt, die Leute haben keine Wertschätzung mehr zu dem, was ihnen angeboten wird. Und die muss erst kommen. Und dann wird auch die Frage, schmeißen wir was weg oder nicht, anders beantwortet.
Immer mehr Menschen auf der Erde drohen da zu existieren bis 2050. Ist dieses Ertragswachstum, was wir bräuchten, von jährlich 1,5%, um alle satt zu kriegen beim Weizen, ist das überhaupt zu erreichen?
Zurzeit nicht und es spricht auch die derzeitige Entwicklung der Erträge dagegen. Wir haben in diesem Jahr, diesem aufs nächste Jahr wahrscheinlich auch, ein Ertragsminus von ungefähr 1%. Das heißt, die Zuwächse sind eigentlich nicht vorhanden. Es wäre vernünftiger, auf der anderen Seite zu gucken, wofür verbrauchen wir denn unser Getreide? Und einen Teil haben wir jetzt angesprochen. Ein Teil schmeißen wir einfach weg. Ein anderer Teil landet immer noch in Raffinerien, um da Treibstoff draus zu machen. Ein dritter Teil endet im Überkonsum. Die Menschen, die weltweit zu viel konsumieren Kalorien und das ist auch ein großer Teil, der aus Getreide kommt. Und wenn man an diesen Punkten schon mal ansetzt, dann muss man sich um die Frage, brauchen wir wirklich mehr Getreide, eigentlich nicht so sehr festmachen. Und wenn wir noch unseren Fleischkonsum zusätzlich ins Auge nehmen, der die größten Getreideflächen der Welt überhaupt verschlingt, dann sind wir vielleicht in Zukunft mit einer anderen Art zu konsumieren und eine andere Art mit dem Getreide weltweit umzugehen, auf einen besseren Weg, als nur auf Ertragszuwachs zu schauen.
Aber da hätten wir dann auch wieder die Verhaltensänderung im Blick. Weizenanbau in großem Stil, ist das überhaupt sinnvoll? Wären Kartoffeln oder Erdnüsse nicht nahrhafter?
Kartoffeln sind auf jeden Fall nahrhafter, Erdnüsse in bestimmten Regionen wahrscheinlich auch. Wir müssen uns immer vergewärtigen, dass unsere Getreidearten ungeheuer viel Wasser benötigen. Also ein Kilo Getreide braucht ungefähr 1300 Liter Wasser. Wir werden in Zukunft in vielen Regionen der Welt diese Wassermengen nicht mehr haben. Dürren werden an der Tagesordnung sein und auch Hitzewellen. Und da kommt ein zweites ins Spiel. Die ganzen Hochleistungspflanzen, die uns heute die guten Erträge bringen, sind auf einen speziellen Klimakorridor eingestellt. Das Optimum liegt ungefähr bei 27, 28 Grad. Und wenn dieses Optimum überschritten wird, dann brechen die Erträge ein. Und wenn wir in der Situation darüber nachdenken, wie wir weiterkommen wollen, dann müssen wir sagen, wir müssen vielleicht über eine neue Landwirtschaft nachdenken. Die muss vielfältiger sein, sodass eine Pflanze die Defizite der anderen am Ende auswetzt und am Ende doch noch eine vernünftige, vielfältige Ernte übrig bleibt, die alle ernähren kann.
Der Anlass für unsere Sendung heute ist ja, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, gemeldet hat, dass der Ertrag im letzten Jahr im geringer ausgefallen ist und dass die Ernte den Bedarf nicht deckt. Wie sehen Sie denn diese Meldung? Wir haben da jetzt schon verschiedene Aspekte gehört, dass es Zahlen aus China sind, die zu dieser Meldung geführt haben, dass wir ja doch viel eingelagert haben. Wie ist Ihre Einschätzung?
Also die Situation kennen wir. Wir hatten 2008 schon mal eine Situation, wo der Bedarf nicht gedeckt werden konnte. Wir hatten 2012 ebenfalls eine solche Situation und wir haben jetzt 2018, 2019 auch eine solche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Ernten das befriedigen können, was verbraucht wird, ist nicht mehr sehr groß. Und auch wenn China jetzt seine Ertragszahlen nach oben korrigiert hat, sind wir trotzdem immer noch im Minus. Minus geblieben. Und dieses Minus, glaube ich, müssen wir ganz ernsthaft ansehen und uns ganz ernsthaft überlegen, ob wir und wie wir mit unserem Ernährungssystem weitermachen wollen. Auf jeden Fall, die Mengen, die wir heute pro Kopf konsumieren, werden wir in Zukunft nicht mehr konsumieren können. Und da gehört Fleisch an oberste Stelle. Und die Mengen, die wir heute pro Kopf produzieren, werden wir vielleicht in Zukunft nur noch mit einer ganz anderen Art von Landwirtschaft produzieren können. Und da gilt es, Hirnschmalz drauf zu verwenden, da gilt es zu forschen. Das steckt bei uns alles irgendwie in den Kinderschuhen. Die Frage, wie soll es in Zukunft mit einer anderen Landwirtschaft weitergehen, haben wir noch nicht gelöst. Und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.
Da gibt es also großen Handlungsbedarf. Vielen Dank, Dr. Wilfried Bommert, Autor von Kein Brot für die Welt. Die Meldung, dass die Getreideernte zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt den Bedarf nicht deckt, die haben wir uns näher angeguckt und haben unsere Sendung überschrieben mit Weizen bei die Fische, die Geschichte einer Meldung. Wir in den reichen Industrienationen sind erstmal nicht vom Hunger bedroht, aber der Verteilungskampf der Zukunft um Lebensmittel und Wasser wird hier ankommen, wenn wir uns nicht den Problemen stellen, die durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum auf uns zukommen. Die Meldung der FAO sollte also ein Weckruf sein. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.